Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, es ist heute eine besondere Ehre, einen besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ich bin auf der einen Seite wahnsinnig dankbar und auf der anderen sehr stolz, dass es uns gelungen ist, Sigrid Weigel in unsere Ringvorlesung zu bekommen. Sigrid Weigel ist nicht nur eine eminente Wissenschaftlerin und Wissenschaftspolitikerin, sondern eine weitspannende Intellektuelle und eine wichtige Stimme in sehr vielen Fragen. Sigrid Weigel ist die Direktorin einer ganz wichtigen Einrichtung für die geisteswissenschaftliche Forschung, nämlich des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Dieses Zentrum ist eines der geisteswissenschaftlichen Zentren und Sigrid Weigel ist nebenbei auch noch die Vorsitzende der geisteswissenschaftlichen Zentren überhaupt. Sie ist außerdem natürlich Professorin. Ja, es gibt einen Arbeitskreis der geisteswissenschaftlichen Zentren, die aus dem ehemaligen Akademieinstituten der GDR hervorgegangen sind. Und deren Sprecherin ist Sigrid Weigel. Sie ist außerdem natürlich Professorin, und zwar an einem interessanten Institut, sowas habe ich auch noch nie gehört, am Institut für Philosophie, Literatur, Technik und Wissenschaftsgeschichte der TU Berlin. Sigrid Weigel hat Germanistik, Politologie und Pädagogik studiert in Hamburg. Sie hat sich promoviert mit einer Arbeit über die Flugschriften in der Revolution von 1848. Seit 1984 ist sie Professorin für Literaturwissenschaft, erst in Hamburg, dann in Zürich, bevor sie dann nach Berlin gegangen ist. Sigrid Weigel hat so wahnsinnig viel veröffentlicht, und was ich hervorheben möchte, sie hat eine ungeheure Zahl von Monographien geschrieben. Also nicht nur Sammelbände herausgegeben, Aufsätze beigesteuert zu den wichtigen Bänden, die große Probleme unserer Zeit abhandeln, sondern sie hat eine große Zahl von Monographien vorgelegt und in ziemlich dichter Reihenfolge. Ich bin immer völlig sprachlos über diese Arbeitskraft, die ja auch da drin steckt. Und das zu verschiedenen Schwerpunkten, ich kann das unmöglich alles nennen. Sie können mal in die Bibliothek gehen und sich umgucken, das ist sehr beeindruckend. Also ein wichtiger Arbeitsbereich von ihr, der auch heute Abend vermutlich eine Rolle spielen wird und immer gespielt hat, ist die Auseinandersetzung mit Walter Benjamin und seinem Werk. Und ich nenne dazu drei Monographien, die von ihr vorliegen. Body and Image Space, Rereading Walter Benjamin 1996, Entstellte Ähnlichkeit, Walter Benjamins theoretische Schreibweise 1997 und erst relativ kürzlich Walter Benjamin, die Kreatur, das Heilige, die Bilder. Und ein anderer Schwerpunkt von ihr ist, weit über die Literaturwissenschaft hinauszugreifen und über das nachzudenken, was das Paradigma der Kulturwissenschaften eigentlich ist, was es leistet, was es ausmacht. Und da nenne ich Ihnen auch zwei ziemlich wichtige Bücher, die sie dazu geschrieben hat. Das eine heißt Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte und regelt oder beschäftigt sich mit den Verkehrsverhältnissen zwischen Literatur und Kulturwissenschaft. Das andere, 2006 erschienen, heißt Genealogik, Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur und Naturwissenschaft. Da deutet sich schon etwas an, was auch in anderen Forschungszusammenhängen bei Sigrid Weigel ganz wichtig ist. Da sage ich gleich noch ein Wort dazu. Sigrid Weigel forscht also weit gespannt. Ich habe natürlich bei der üblichen Recherche des Internet vier Projekte gefunden, für die sie derzeit die Verantwortung trägt. Und ich lese Ihnen einfach vor, wie die heißen. Das ist sehr beeindruckend. Also da gibt es als erstes Figurationen des Märtyrers. Das können wir uns noch vorstellen. Es gibt Märtyrer und die werden figuriert und das geschieht in Literatur, Malerei, Film, Politik, Propaganda, Alltag. Figurat, gut. Zweite können wir uns auch vorstellen, Frau Löffler noch besonders, nämlich das Gesicht als Artefakt. Über Gesicht, Gesichtlichkeit war hier auch schon mal die Rede. Das Gesicht als Artefakt macht Sinn. Jetzt kommt etwas völlig Abgefahrenes, nämlich ein Forschungsprojekt, das sie leitet über die kulturelle Semantik Georgiens. Da wir uns in dieser Zeit häufiger sehen, müssen Sie mir das nochmal erläutern, was sie damit verbindet und was sie damit erreichen will. Und das Letzte ist der Hit überhaupt. Das Projekt heißt schlicht Schädelbasiswissen. Schädelbasiswissen. Auch das bedarf wahrscheinlich der Erläuterung. Sigrid Weigel ist aber nicht nur alles das, sondern im Augenblick und zurzeit ist sie vor allem eins, nämlich unsere Sigrid Weigel, denn sie ist zurzeit Fellow am IKKM und sie ist dieser Einrichtung von allerfrühesten Tagen an, fast noch vor ihrem Entstehen, sehr verbunden gewesen, hat uns sehr geholfen und aufgeholfen. Jetzt also im Moment als Fellow. Sie geht weiter bei der Eröffnung, sie ist gar kein überhaupt dabei und hat dort einen bemerkenswerten Vortrag gehalten, der sich mit dem Verhältnis auch von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und der Medienwissenschaft als einem vermittelnden dritten Weg zwischen beiden gesprochen. Zurzeit arbeitet sie, nämlich eben in ihrer Zeit am IKKM, über einen Komplex, den sie selbst auch schon so genannt hat, Compassio oder Fellow Feelings. Also Mitgefühl sagt vielleicht nicht ganz das Richtige aus, aber es umreißt ungefähr den Bereich Mitgefühl, seine Darstellung und seine Erzeugung. Und das Bemerkenswerte ist, dass sie Edith Weigel zu denjenigen gehört, die mit großem Interesse verfolgen, wie in den neurologischen Naturwissenschaften die Beschäftigung mit dem menschlichen Fühlen, Denken und Erfahren vorangetrieben wird. Das ist ja für die meisten Geisteswissenschaftler eine absolute Katastrophe, ein Weg, der auf keinen Fall gegangen werden darf, der zu keinen Ergebnissen führt und der den Versuch beinhaltet, die Geisteswissenschaften und das, was sie ausmacht und ihre ganze Erkenntnis zu betrügen und das, was wir als zum Beispiel Erfahrung, etwa ästhetischer Art oder Reflexion, etwa logischer Art, erforschen, auf gehirnphysiologische, gehirnchemische Zusammenhänge elementaristisch und reduktionistisch zurückzuführen. Sigrid Weigel gehört nun zu denjenigen, die weder drei Kreuze schlagen, wenn sie das hören und sehen, noch auch sich davon endlich eine empirische, vernünftige, positive Grundlage für die Spekulationen der Geisteswissenschaft erhoffen, sondern sehr selbstbewusst feststellt, dass das, was dort erforscht wird, auf einem Wissensschatz aufruht, mit dem die Kultur und auch die Wissenschaft von der Kultur, von dem die Wissenschaft und den Künsten seit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Jahren bereits umgehen und wo also der Wissensvorsprung, den die Geisteswissenschaften eingefahren haben, umgekehrt fruchtbar gemacht werden kann und man, wenn man entspannt ist und souverän, und wenn Sigrid Weigel eins ist, dann ist sie entspannt und souverän, man in diesen Dialog einsteigen kann. Heute wird Sigrid Weigel woanders ansetzen, nämlich bei der Frage des Handels und sprechen über Handeln im digitalen Zeitalter, Überlegungen im Anschluss an Benjamin und Arendt. Bitte begrüßen Sie Sigrid Weigel.
Ja, vielen Dank, Lorenz Engel. Das war jetzt alles viel zu viel der Ehre. Es ist mir ein Vergnügen, hier heute Abend Ihnen ein paar Überlegungen vielleicht nahe bringen zu können, mit denen ich auch den Versuch verbinde, Ihnen Benjamin und Arendt vielleicht wieder nahe zu bringen. Aber ich möchte damit beginnen, dass ich Ihnen durchaus mit einem Seitenblick auf die gegenwärtige Documenta einen kleinen Ausschnitt aus einem Gespräch unter zwei Studenten über die Kunst, das Soziale und die Religion vorlese. A. Mit dem Fall der sozialen Religion ist das Soziale uns näher gekommen. Es steht fordernder, zumindest gegenwärtiger vor uns, vielleicht unerbittlicher. Und wir erfüllen es nüchtern und vielleicht streng. B. Aber bei alledem fehlt uns vollkommen die Achtung vor dem Sozialen. Sie lächeln. Ich weiß, dass ich ein Paradoxon ausspreche. Wenn ich das sage, so meine ich, dass unsere soziale Tätigkeit, so streng sie sein mag, an einem krankt. Sie hat ihren metaphysischen Ernst verloren. Sie ist eine Sache der öffentlichen Ordnung und der persönlichen Wohlanständigkeit geworden. Fast allen denen, die sich sozial betätigen, ist das nur eine Sache der Zivilisation wie das elektrische Licht. Man hat das Leid entgöttert, wenn sie den poetischen Ausdruck verzeihen. A. Ich höre sie wieder der entschwundenen Würde der Metaphysik nachtrauern. Aber nehmen wir doch die Dinge nüchtern ins Leben hinein. Verlieren wir uns nicht im Uferlosen. Fühlen wir uns doch nicht bei jedem Mittagessen berufen. Ist das keine Kultur, wenn wir etwas aus den Höhen pathetischer Freiwilligkeit zum Selbstverständlichen herabziehen? Ich sollte meinen, alle Kultur beruhe darauf, dass Göttergebote zu menschlichen Gesetzen werden. Welche überflüssige Kraftanstrengung, alles aus dem Metaphysischen zu beziehen. Soweit der Ausschnitt. Und einige von Ihnen werden es sicher erkannt haben, das ist natürlich ein Ausschnitt aus einem der philosophischen Dialoge, die der 20-jährige Student Walter Benjamin 1912 geschrieben hat. Mir geht es dabei um diesen Streit sozusagen, um die Dinge und die Metaphysik. Und ich vermute, Sie wissen, worauf das hinausläuft. Mein Einspringen heute Abend für Bruno Latour, der nicht kommen kann, war für mich der Anlass, seine Schriften noch einmal zur Hand zu nehmen. Und zwar mit dem Interesse, meine Beunruhigung über eine Tendenz zur zunehmenden Entdifferenzierung der Begriffe im Zuge der Verbreitung und Popularisierung der von ihm initiierten AMT, Actor Network Theory, zu überdenken. Dabei, bei diesem wieder zur Hand nehmen, stoße ich zunächst auf eine offensichtliche Ambivalenz bei ihm selbst. So etwa auf seinen Rückruf der ANT in dem berühmten Aufsatz von 1999 on Recalling ANT, den er zuerst im Actor Network Theory and After publiziert hat und der auch auf Deutsch erschienen ist in dem Handbuch Anthology. Darin diskutiert er die Gefahr einer technischen Metapher wie dem Netz im Zuge der Popularisierung. Und er möchte diese Metapher nun im Sinne von Rhizom verstanden wissen und nicht des Internets. Ähnlich diskutiert er da den Begriff des Akteurs, den er, um Konnotationen eines demiurgischen Verständnisses zu vermeiden, eingrenzt auf Aktantialität. Andererseits aber behält er in dem Buch, das im selben Jahr erschienen ist, Politik de la Nature, auf Deutsch Parlament der Dinge, die Begrifflichkeit bei. In dem Glossar kann man dort zum Beispiel lesen, Aktant, Akteur. Aktant ist ein semiotischer Begriff, der gleichzeitig Menschen und nichtmenschliche Wesen umfasst. Akteur ist alles, was einen anderen in einem Versuch verändert. Von Akteuren lässt sich nur sagen, dass sie handeln. Ihre Kompetenz leitet sich aus ihrer Performance ab. Die Handlung ihrerseits wird stets im Verlauf eines Versuchs und in einem Versuchsprotokoll, wie rudimentär auch immer, aufgezeichnet. Soweit zu diesem Begriff. Und darüber hinaus legt Latour 2005 mit Resembling the Social eine Einführung in die INT vor, wie der Untertitel An Introduction into Actor Network Theory formuliert. Und in diesem Buch nun definiert er nochmals kategorisch, dass, ich zitiere, jedes Ding, das eine gegebene Situation verändert, indem es einen Unterschied macht, ein Akteur ist. Oder, wenn es noch keine Figuration hat, ein Aktant. Bruno Latour scheint also hin und her gerissen zwischen der Position des Zauberlehrlings und der des Meisters. Das heißt, zwischen dem Gefühl des Unheimlichen, das die selbstständig gewordenen Besen der ANT darstellen, und der Position dessen, dem sein Werk entglitten ist und der die Urheberschaft an der ANT durch die Einführung, durch diese Introduction reklamiert. Dabei wiederholt sich sozusagen das Thema, das ja eine Kettenreaktion von Akteuren impliziert in der Rezeption. Für das Gefühl des Unheimlichen besteht meiner Ansicht nach Anlass genug, je populärer die Theorie wird. Unter anderem aber, nicht nur in der Popularisierung, sondern auch in den Schriften Latours selbst, wegen seiner Rückkehr zur Metaphysik, zu der sich die jüngeren Arbeiten explizit bekennen. Aber auch wegen zahlreicher Unklarheiten in den theoretischen Bezügen, die ANT in Anspruch nimmt. So zum Beispiel in einer der zentralen Thesen, nämlich dass der Akteur ein semiotischer Begriff sei. Dies kann sich nicht auf Semiotik als Zeichentheorie insgesamt beziehen, sondern vor allen Dingen auf die Sprechakttheorie, auf Austens Untersuchung von Sprachhandlungen, mit der bestimmte Sprechakte, wie zum Beispiel Versprechen, Botschaften, Befehle und so weiter, als Handlung per se definiert werden, ohne dass Austin damit allerdings die Differenz von Handeln und Sprechen per se negiert und auf einen Sprecher als Sprachhandelnden verzichtet. Umgekehrt aber wird in der ANT der Handlungsbegriff semiotisch umdefiniert, um auf diese Weise den Handlungsbegriff auszuweiten auf alle Modi von Tätigkeiten und Effekten und von einem handelnden Subjekt, jedenfalls soweit es sich um ein humanes handelt, abzukoppeln, wobei die Vorstellung vom bewusst handelnden Subjekt sich dann doch in der Charakterisierung der nicht-humanen Akteure wieder einschleicht. Symptomatisch ist meiner Ansicht nach die Problematik in der Übersetzung. Die Übersetzung von Agency zum Beispiel findet sich bei Andrew Pickering sowohl als Übersetzung für Agency sowohl Wirkungsmacht als auch Handlungsträger. Ein anderes Problem betrifft meiner Ansicht nach das Lernen von den Einsichten der Ethnomethodologie. Dazu eine kurze Passage aus Latours Recalling ANT. Akteure wissen, was sie tun, und wir müssen von ihnen nicht nur lernen, was sie tun, sondern auch wie und weshalb sie es tun. Wir sind es, die Sozialwissenschaftler, denen das Wissen über das, was sie tun, fehlt, und nicht sie, denen die Erklärung dafür fehlt, weshalb sie unwissentlich von Kräften außerhalb ihrer selbst, dem mächtigen Blick und den Methoden des Sozialwissenschaftlers bekannt sind, manipuliert werden. Das ist, wie ich finde, eine etwas romantische Vorstellung von Ethnologie, die vielleicht für das Studium fremder Kulturen in den Anfängen der Ethnologie galt, die aber, wie ich finde, für eine Ethnologie der Science Studies absolut unangemessen ist. Denn die dortigen Akteure wissen oft nicht, was sie tun. Und das ist genau die Aufgabe der Science Studies, meiner Ansicht nach, das zu untersuchen. Ich will das an einem Beispiel exemplifizieren, an dem ich im Moment gerade arbeite, oder dass ich beginne, ein weiteres so skurriles Projekt wie das Schädelbasiswissen, das eine Zusammenarbeit mit einem Chirurgen darstellt, der Köpfe operiert an Kleinkindern, die mit deformierten Schädeln geboren werden, und es geht um die kulturellen Konnotationen dieser Schädelform. Und im Moment bereite ich gerade vor, ein Projekt zusammen mit einem Onkologen an der Charité, und in dem geht es, das ist im Übrigen in dem Zusammenhang des neu bewilligten Clusters Bildwissengestaltung, die epistemische Rückseite instrumenteller Bilder in Psychologie und Neurowissenschaft. Dabei geht es darum, dass bildgebende Verfahren heute sehr oft als instrumentelle Bilder eingesetzt werden, in der Medizin, in der Chirurgie, in der Psychologie und vielen anderen empirischen und aber auch praktischen angewendeten Wissenschaften, und dass diejenigen, die mit diesen Bildern umgehen, sozusagen eingeübt sind in die Apparate, aber keineswegs wissen, wie die Apparate zustande gekommen sind. Das heißt, es geht darum, dass in diesen Bildern eine ganze Archäologie von Wissenschaftsgeschichte verdichtet ist, Experimente, Statistiken, theoretische Erklärungen darüber, wie zum Beispiel Radiotherapie eingesetzt werden muss. Ein Beispiel ist die Radiotherapie bei uns, die heute eben mit bildgebenden Verfahren gegeben wird. Ein anderes Beispiel sind Operationsverfahren, die elektronische Verfeinerung des Facial Action Coding System von Ekman benutzen und dabei sozusagen auf seinen Voraussetzungen basieren. Was wir versuchen wollen, ist, nachdem wir die Archäologie dieser Bilder jeweils erarbeitet haben, mit Informatikern und Gestaltern daran zu arbeiten, an der Frage, ob es möglich ist, dieses Wissen auch anzudocken an die Bilder selber, sodass es zugänglich wird für diejenigen, die damit umgehen. Also ein Beispiel nur dafür, dass das mit der Ethnologie meiner Ansicht nach nicht ausreicht. Doch zurück zum Unbehagen an der Konjunktur der ANT. Anstatt aber weitere theoretische oder auch begriffliche Unstimmigkeiten aufzulisten, möchte ich eine andere Annäherung wählen. Und zwar über meine liebsten hermeneutischen Fragen, nämlich die Frage bei der Lektüre eines Textes ist immer die, wogegen kämpft der Autor und was ist sozusagen symptomatisch bei ihm. Wogegen kämpft also die ANT? Gegen wen oder was richtet sich das Engagement der ANT? Das wird deutlich an einer leitmotivischen Abgrenzung gegen einen Handlungsbegriff, der, Zitat, Handeln a priori auf das beschränkt, was Menschen intentional und mit Sinn tun. So Latour in der Neuen Soziologie. Gegen die Idee der Kausalität bzw. die Vorstellung einer Handlung als kausaler Verursachung und auch dagegen, dass die Soziologie ein ganzes Jahrhundert nach der industriellen Revolution immer noch, wie Latour zu Recht schreibt, objektlos geblieben ist. Das heißt, wenn diese Kritik trifft das Fach in seiner Verfassung, dann entspringt die Actor Network Theory der Soziologie als einer ganz offensichtlich verspäteten Disziplin. Die explizite Ausgangsfrage in den frühen Texten Latours ist dann auch genau die der Schwierigkeit der Wissenschaftssoziologie im Umgang mit der Technik. Jedoch, und das ist mein Aber, die ANT bleibt der alten Soziologie verhaftet. Nämlich viele ihrer Thesen tragen noch die Merkmale dessen, wogegen sie kämpft. Insbesondere wirkt der alte kritisierte Handlungsbegriff fort. Anstelle einer grundlegenden Rekonzeptualisierung findet sich in vielen Texten eine bloße Ausweitung des Handlungsbegriffs auf Dinge und andere nicht-humane Akteure, bis alle Differenzen verschwinden. Etwa die Differenzen zwischen Tätigkeiten, Funktionen, Prozessen und Wirkungen, während den neu ernannten Akteuren oft genau diejenigen Aspekte zugeschrieben werden, die an den konventionellen Akteuren der Soziologie kritisiert wurden. Dies trifft natürlich insbesondere zu auf die Rede vom Akteur oder Aktant, womit die Idee, dass Handlungen von einem Handelnden ausgehend oder verursacht werden, fortgeschrieben wird. Auch dann, wenn Bruno Latour das Soziale als Assoziation von Entitäten verstanden wissen möchte. Insofern könnte man sagen, dass die ANT, jedenfalls aus der Perspektive von Kulturwissenschaftlern und Medienwissenschaftlern, in gewisser Weise verwickelt ist in ein Schattenboxen. Denn die Austreibung des bewusstseinsmythologischen Subjekts, das dem Konzept intentionalen Handelns und kausaler Verursachung zugrunde liegt, hat in den Kultur- und Medienwissenschaften längst stattgefunden. Spätestens seit über einem Jahrhundert, seit Sigmund Freud, aber auch durch die um 1900 entstandenen Kulturwissenschaft, die kritische Theorie, die Medientheorie, den Strukturalismus und so weiter. Dort hat sich seit sehr langem herumgesprochen, dass die Menschen zahlreiche Aspekte ihres Handelns an Apparate, Instrumente und Medien delegiert haben und symbolische Systeme, Kulturtechniken und Medien entwickelt, mit denen sie produzieren, kommunizieren, interagieren, Wissen generieren, ihre Lebenswelt gestalten und überliefern. Infolgedessen wurden Pathosformeln wie Intention, Wille, Geist, Bewusstsein auf den Prüfstand symboltheoretischer und medienanthropologischer Grundlagen gestellt. Und an die Stelle von Ursachen, die eben Kausalzusammenhänge unterstellen, ist die Frage nach Ursprüngen oder Urszenen getreten. Geradezu rührend wirkt für mich die kürzliche Entdeckung Gabriel Tarts durch Bruno Latour als Vorläufer der ANT. Er hat in der Neuen Soziologie in seinem letzten Buch ganze Seiten mit Zitaten von Tart abgedruckt, den er jetzt eben als Kontrahenten von Durkheim sozusagen und als Vorläufer seiner eigenen Überlegungen sieht. Unter anderem hebt er dabei hervor Aussagen von Tart darüber, dass man das Große durch das Kleine und nicht umgekehrt das Kleine durch das Große erklären könne, das Ganze durch das Einzelne. Das ist keineswegs exzeptionell, sondern entspricht genau der erkenntnistheoretischen Zentralstellung, die das Detail und die Monade in den Kulturwissenschaften um 1900 einnimmt, etwa bei Sigmund Freud, bei Abi Warburg, bei Walter Benjamin und vielen anderen. Nicht aus dem Unbedeutenden, dem Kleinen sozusagen, das Ganze herauszulesen. Im Folgenden will ich deswegen auf einige Voraussetzungen sozusagen dieser kulturwissenschaftlichen Überlegungen eingehen, in denen meiner Ansicht nach vieles geklärt ist, sodass es sozusagen nicht nötig wäre, gegen dass die ANT im Grunde genommen offene Türen einrennt. Dabei geht es mir aber um eine Präzisierung, und zwar eine Präzisierung, die auf eine Unterscheidung zwischen Handlung und Agieren oder Akteur und Handelnden hinausläuft. Und das ist mir wichtig. Zunächst zu Hannah Arendt. Hannah Arendts Handlungstheorie in dem in ihrem vor über einem halben Jahrhundert entstandenen Buch Human Condition, 1958 zuerst auf Englisch geschrieben und dann auf Deutsch von ihr selbst übersetzt, Vita Activa oder vom tätigen Leben, 1960. Und das muss man immer bedenken, wann es geschrieben ist und wie der Stand der Technik und der Medienentwicklung zu der Zeit war. Dennoch denke ich, vieles in diesem Buch ist für heute noch interessant, nämlich vor allen Dingen die darin vorgenommene Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeiten, und sie sind drei grundlegende Tätigkeiten voneinander unterschieden: Arbeiten, Herstellen und Handeln. Denn warum Hannah Arendt mit ihrer starken Theorie des Handelns, um die Veränderungen beschreiben zu können, die die Geschichte der Instrumente und Medien für das Handeln bedeutet, bedarf es zunächst eines Begriffs von Handlung, der hinter diese historischen Entwicklungen und Veränderungen zurückreicht. Bei Hannah Arendt findet man also einen starken, wenn nicht emphatischen Handlungsbegriff, der meiner Ansicht nach eine notwendige und wichtige Grundlage darstellt, um konkrete Modifikationen der Handlungen in der Kulturgeschichte beschreiben zu können. Auch ihr Buch beginnt mit einer Zurückweisung des Begriffs des Sozialen. Dabei kritisiert sie sowohl die Bezeichnung des Menschen als Animal Socialis in der lateinischen Übertragung des griechischen Zoon Politikon, als auch den Begriff der Gesellschaft als eine neuzeitliche Einführung, in der Gemeinwesen und Familie analogisiert werden, also der Staat als Spiegelbild sozusagen der Familie konstruiert wird. Demgegenüber richtet sie ihr Interesse auf die Frage nach den Ursprüngen des Politischen, wobei der Begriff des Politischen nicht institutionentheoretisch gedacht ist, sondern auf politisches Handeln zielt. Also der Begriff des Politischen geht für sie sozusagen auf im Handeln, im politischen Handeln. Grundlage für diese Überlegungen ist bei ihr die Unterscheidung des Handelns von anderen Tätigkeiten. Die Vorstellung eines intentionalen, willentlichen oder verursachenden Handelns ist in Arendts Theorie schon deshalb nicht gegeben, weil Handeln in ihrem Sinne immer mehr als einen Akteur voraussetzt. Es ist für sie nämlich in einem Zwischenraum angesiedelt, im Raum zwischen den Menschen, den sie auch als ein Bezugsgewebe bezeichnet oder auch als Miteinander. Dabei ist dieses Miteinander nicht im moralischen Sinne zu verstehen, sondern als eine spezifische Struktur des Zwischenraums, der durch die Gleichartigkeit und Verschiedenheit seiner Beteiligten gekennzeichnet ist. Also eine sozusagen eine strukturelle Vorstellung dieses Raums. Wobei immer Gleichartigkeit und Verschiedenheit sich auf die Pluralität der Menschen bezieht. Es kann sich auch anders gestalten, dieses Miteinander, nämlich durchaus nicht als Miteinander, sondern als Gegeneinander oder auch als ein Füreinander, wobei sie beides, sowohl das Gegeneinander als auch das Füreinander, sehr kritisch beschreibt und gleichsam als Entstellung des Handelns sieht, als Entstellung, in denen dieses entweder zur Leistung wird, für, oder zum Mittel für einen Zweck. Interessant ist, dass sie in diesem Zusammenhang den Begriff des Mediums benutzt. Und zwar, um diesen Raum zu beschreiben. Handeln ist nämlich bei ihr nicht eine rein aktive Tätigkeit, sondern, wie sie schreibt, Handeln und Dulden gehören zusammen. Und Handeln spielt sich im Medium der Vielen ab. Längere Passagen, es gibt eine längere Passage über das Medium des menschlichen Gewebes, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Das passt natürlich zu der Unterscheidung von Medium und Medium im technischen Sinne und im anderen Sinne. Ich lese einfach eine kurze Passage vor. Die Zahl derer, die so affiziert werden, ist im Prinzip unbegrenzt, weil die Folgen einer Handlung, die als solche ihren Ursprung außerhalb des menschlichen Bezugssystems haben kann, in das Medium des unendlichen Gewebes der menschlichen Angelegenheiten hineinschlagen, wo jede Reaktion gleichsam automatisch zu einer Kettenreaktion wird und jeder Vorgang sofort andere Vorgänge veranlasst. Da Handeln immer auf zum Handeln begabte Wesen trifft, löst es niemals nur Reaktionen aus, sondern ruft auch eigenständiges Handeln hervor, das nun seinerseits andere Handelnde affiziert. Also es ist keine einfache Metapher, die Rede vom Medium in diesem Zusammenhang. Handeln ist also ein Schlüsselbegriff von Hannah Arendts Theorie, denn es steht im Zentrum ihrer politischen Anthropologie. Politisch ist diese Anthropologie, weil es sich um eine nicht-naturalistische Anthropologie handelt, also keine Ableitung der menschlichen Natur aus der Evolutionsgeschichte oder woraus auch immer. Politisch auch, weil sie die echten Begriffe des Politischen genau in diesem Raum zwischen den Menschen, also im Handeln, entstehen sieht. Zitat: Nur das Handeln kann als Tätigkeit überhaupt nicht zum Zuge kommen, ohne die ständige Anwesenheit einer Mitwelt. Trotz dieser Voraussetzung, dass Handeln außerhalb der Menschengesellschaft nicht vorstellbar ist, kommt der Dingwelt eine große und zwar eine sehr positive Bedeutung zu. Sie argumentiert auch gegen Adornos Kritik der Verdinglichung, weil die Schaffung einer Dingwelt für sie eine Bedingung menschlicher Tätigkeit ist. Dazu eine Passage. Die Vita activa, menschliches Leben, sofern es sich auf Tätigsein eingelassen hat, bewegt sich in einer Menschen- und Dingwelt, aus der es sich niemals entfernt und die es niemals transzendiert. Jede menschliche Tätigkeit spielt in einer Umgebung von Dingen und Menschen. In ihr ist sie lokalisiert und ohne sie verlöre sie jeden Sinn. Soweit das Zitat. Dabei finden sich bei ihr auch Einlassungen, die den Anthropozentrismus in der Bewertung der Dinge und der Technik kritisieren. Allerdings wiederum nicht in einem moralischen Sinne, sondern in einem erkenntnistheoretischen Sinne der Kritik. Und auch dazu eine etwas ausführlichere Passage. Das ist die einzige wirklich längere Passage, die ich Ihnen vorlesen möchte. Die Erörterung des Problems der Technik bzw. der Veränderung des Lebens und der Welt durch die Einführung der Maschine bewegen sich zumeist in einem merkwürdig unangemessenen Horizont, weil sie ausschließlich an der Frage ihres Nutzens für den Menschen orientiert bleiben. Sie unterstellen, dass alle Werkzeuge und Geräte dazu bestimmt seien, das menschliche Leben zu erleichtern und menschliche Arbeit von Mühe und Plage zu befreien. Ihre Zweckdienlichkeit wird ausschließlich anthropozentrisch verstanden. Aber der unmittelbar gegebene Zweck, für den ein Werkzeug oder ein Instrument als Mittel entworfen wird, ist nicht der Mensch, sondern ein Gegenstand. Und der humane Wert, in Anführungszeichen, dieses Instrumentariums beschränkt sich auf den Gebrauch, den das Animal laborans, das von sich aus keine Werkzeuge fabriziert, dann von ihnen macht. Homo Faber, mit anderen Worten, hat seine Werkzeuge und Geräte erfunden, um mit ihnen eine Welt zu errichten, aber nicht oder doch nicht primär, um dem menschlichen Lebensprozess zu Hilfe zu kommen. Daher ist die Frage, ob wir nun die Herren oder die Sklaven unserer Maschinen sind, falsch gestellt. Die hier angemessene Fragestellung ist, ob die Maschine noch im Dienst der Welt und ihrer Dinghaftigkeit steht oder ob sie nicht vielleicht im Gegenteil angefangen hat, ihrerseits die Welt zu beherrschen, nämlich die von ihr produzierten Gegenstände in den eigenen automatischen Prozess wieder zurückzuziehen und damit gerade ihre Dinglichkeit zu zerstören. Wichtig ist mir hervorzuheben, dass Arendts jenseits der Metaphysik darin zum Zuge kommt, dass sie die Frage nach dem Wesen oder der Natur des Menschen und ebenso nach dem Wesen der Dinge von Anbeginn zurückweist und durch die Frage nach der Bedingtheit ersetzt. Zitiere, um Missverständnisse zu vermeiden, die Rede von der Bedingtheit der Menschen und Aussagen über die Natur des Menschen sind nicht dasselbe. Und etwas weiter, da der Mensch ein bedingtes Wesen in dem Sinne ist, dass jegliches, ob er es vorfindet oder selbst macht, für ihn sofort eine Bedingung seiner Existenz wird, hat er sich natürlich der Umgebung der Maschinen in dem Augenblick auch angepasst, sich von ihnen bedingen lassen, indem er sie erfand. Die Maschinen sind heute für unsere Existenz nicht weniger unabdingbare Bedingung als Werkzeuge und Geräte für alle früheren Epochen. Dieses sich bedingen lassen in dem Moment, wo er sie erfand, beschreibt eine Dialektik von menschlicher Tätigkeit und Technik, in dem das Selbstgeschaffte zur Bedingung der menschlichen Existenz wird. In den drei unterschiedlichen Tätigkeiten von Arbeiten, Herstellen und Handeln, und Arendt spricht dabei von Grundtätigkeiten, sieht sie die Grundbedingungen, unter denen dem Geschlecht der Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist. Die Tätigkeit der Arbeit dient, um das für den menschlichen Organismus Lebensnotwendige zu reproduzieren. Ihre Grundbedingung ist das Leben selbst. Es geht dabei gleichsam um die Reproduktion des Körpers und die Reproduktion der Gattung. Das ist eine Tätigkeit, die sie der Welt des Animal Laborans zuschreibt. Zweitens, das Herstellen bzw. die Produktion einer Dingwelt, in der menschliches Leben zu Hause ist. Dieses menschliche Leben, so Arendt, von Natur in der Natur heimatlos ist. Seine Grundbedingung, die Grundbedingung des Herstellens, ist die Weltlichkeit und die Dingwelt, nämlich die Angewiesenheit menschlicher Existenz auf Gegenständlichkeit und Objekte und Objektivität. Dies ist die Welt, die sie dem Homo Faber zuschreibt. Und drittens schließlich das Handeln als Tätigkeit, die sich direkt zwischen den Menschen abspielt. Ihre Grundbedingung ist das Faktum der Pluralität, der Tatsache, dass, Zitat, nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern. Und interessanterweise wird dieser Sphäre keine Spezies oder auch kein Akteur zugeordnet, vermutlich deshalb, weil Handeln, Zitat, im Unterschied zum Herstellen in der Isolierung niemals möglich ist. Noch ein Zitat, das Handeln vollzieht sich in dem Bezugsgewebe zwischen den Menschen, das seinerseits aus Gehandeltem und Gesprochenem entstanden ist. So sieht zwar Hannah Arendt die drei genannten Grundtätigkeiten in der allgemeinsten Bedingtheit menschlichen Lebens verankert, nämlich dass es durch Geburt zur Welt kommt und durch Tod aus ihr wieder verschwindet, doch stellt sie eine besondere Verbindung zwischen der Natalität und dem Handeln her, weil Natalität die immer wieder gegebene Möglichkeit eines neuen Anfangs impliziert und damit eine Möglichkeitsbedingung für Handeln darstellt. Insofern ist die Natalität für Arendt ein für politisches Denken kategorienbildendes Faktum, wie sie schreibt. In diesem Zusammenhang gehört auch ihre Kritik am individualistischen Handlungsbegriff der griechischen Antike und andererseits ihre Überlegungen zum Zusammenhang von Sprache und Handeln. Insofern es keine menschliche Verrichtung gibt, welche, wie sie schreibt, des Wortes in dem gleichen Maße bedarf wie das Handeln. Der so bestimmte Raum des Handelns ist auch fern jeder Idee von willens- oder intentionsgesteuerter Äußerung. Vielmehr trägt er auch Züge eines Unwillkürlichen, insofern sich viele Aspekte der darin agierenden Personen unwillkürlich zeigen. Das eigentlich Personale, wer jemand jeweils ist, sei, wie sie schreibt, unserer Kontrolle entzogen, weil es sich unwillkürlich in allem mit offenbart, was wir sagen und tun. Natürlich entwirft sie mit dieser Ableitung und dem Entwurf dieser Grundtätigkeiten kein statisches Bild. Nach der Frage nach den Ursprüngen und Grundlagen dieser Grundtätigkeiten folgt in Vita Activa ein umfangreiches Kapitel über die historische Entwicklung der Vita Activa in der Neuzeit. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das im Detail referiere, aber sie stellt zum Beispiel fest darin eine Ausweitung des weltschaffenden Vermögens menschlicher Tätigkeiten, allerdings mit dem gegenteiligen Effekt, nämlich dass das menschliche Leben damit eingegrenzt wird auf ein selbstgeschaffenes System. Sie beschreibt die Überlagerung des Handels durch den Sieg des Homo Fabers und seit dem 19. Jahrhundert die Konzentration auf die Arbeit, also das Animal Laborans. Sie beschreibt, wie Prozesse an die Stelle von Tätigkeiten treten, insbesondere nach der Einführung der Automation, und kommt zu einer ähnlichen Diagnose wie Walter Benjamin, nämlich dem Schwund von Erfahrung in der Moderne. Und sie kritisiert die Entwicklung der Wissenschaften, in denen es nicht mehr um den Menschen geht, sondern um ein gesellschaftlich-animalisches Wesen. Also diese Kombination von einerseits naturwissenschaftlichen Gegenstand und andererseits dem Objekt der Soziologie. Die Beschränkung des Machens, Herstellens und Fabrizierens und des Weltbildens wird damit auf eine kleine Gruppe beschränkt, die noch über das Vermögen zu diesen Tätigkeiten verfügen. Und hier nennt sie vor allen Dingen die Künstler. Die jüngere Entwicklung nun, im letzten halben Jahrhundert, in der technische und digitale Medien in das Bezugsgewebe des Handelns getreten sind, konnte Hannah Arendt nicht mehr beschreiben. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist aber ihre Unterscheidung zwischen verschiedenen Modi kognitiver Tätigkeiten, wenn sie zum Beispiel in einem der Kapitel das Denken, Erkennen und logische Verstandestätigkeit voneinander abgrenzt. Das Denken als eine Tätigkeit, eine intellektuelle Tätigkeit, die ziellos ist, das Erkennen als eine zielgerichtete intellektuelle oder kognitive Tätigkeit, und dieses beides wiederum unterscheidet von der logischen Verstandestätigkeit, wobei letztere mit den physischen Leistungen des Gehirns korrespondiert und aus einzelnen Verfahren, Prozessen und Techniken besteht. Insofern wäre sie angesichts der Bedingtheit des Mediums durch die geschaffenen technischen Medien, also des Mediums dieses Bezugsgeflechtes, durch die geschaffenen technischen Medien vermutlich zu der Diagnose gekommen, dass zwar Zahl und Charakter der Akteure sich vervielfältigt haben, das Handeln im eigentlichen Sinne aber verschwindet. Dabei trägt Hannah Arendts Analyse der Tatsache Rechnung, dass den menschlichen Akteuren es zufällt, die veränderten Bedingungen erdacht und hergestellt zu haben und dass ihnen damit auch die Verantwortung dafür zufällt. Der starke Handlungsbegriff Arendts kann also als kritischer Begriff genutzt werden, um Momente echten Handelns auszumachen in dem heutigen Bezugsgeflecht und vor allem zurückzugewinnen und zu gestalten. Und hier lässt sich nun gut mit Walter Benjamin anschließen. Insbesondere mit seinen Beobachtungen zu einem unbewusst durchwirkten Raum, der durch die optische Technik des Fotoapparats entstanden ist. Seine Überlegungen zum optisch Unbewussten sind meiner Ansicht nach eine hervorragende Vorlage, um sie zu einer Theorie des medialen Unbewussten auszubauen. Um sie allerdings genauer zu verstehen, muss man sie im Zusammenhang der Grundlagen seines Denkens diskutieren. Dieses gründet von Anbeginn in der Vorstellung einer wechselseitigen Beziehung zwischen menschlichen Subjekten auf der einen Seite und den Dingen oder der Natur auf der anderen Seite. die sich jenseits einer Vorstellung eines intentionalen verursachenden Handelns bewegt. So formuliert er etwa in einer erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung mit Kant 1917 in dem Aufsatz über das Programm der kommenden Philosophie seine Kritik an der Auffassung der Erkenntnis als Beziehung zwischen irgendwelchen Subjekten und Objekten oder irgendwelchen irgendwelchen Objekten sowie an der Rückführung von Erkenntnis und Erfahrung auf menschlich-empirisches Bewusstsein. Ich zitiere eine Passage aus diesem Aufsatz. Diese beiden Probleme hängen eng miteinander zusammen und selbst soweit Kant und die Neukantianer die Objektnatur der Dinge an sich als der Ursache der Empfindungen überwunden haben, bleibt immer noch die Subjektnatur des erkennenden Bewusstseins zu eliminieren. Diese Subjektnatur des erkennenden Bewusstseins rührt aber daher, dass es in Analogie zum Empirischen, das dann freilich Objekte sich gegenüber hat, gebildet ist. Das Ganze ist ein durchaus metaphysisches Rudiment in der Erkenntnistheorie. Ein Stück eben jener flachen Erfahrung, in Anführungszeichen, dieser Jahrhunderte, welches sich in die Erkenntnistheorie einschlich. Soweit diese Passage. Wichtiger als diese Kritik an der Subjektnatur des erkennenden Bewusstseins und der Objektnatur der Dinge ist aber sein eigener Ansatz, der am Schnittpunkt von sprach- und geschichtsphilosophischen Perspektiven entwickelt worden ist. Und das ist ein Charakter, nur nebenbei sozusagen zur Seite gesprochen, ein Charakteristikum sehr vieler jüdischer Denker, dass sie eben nicht anschließen an die Geschichte der Ästhetik und der Kunsttheorie der Antike und des Christentums, sondern ihre Überlegungen in der Moderne zu Bildern und Ähnlichem aus einem Zusammenspiel von Geschichtsphilosophie und Sprachphilosophie entwickeln. Ähnlich eben auch Arendt. Grundlegend ist dazu natürlich sein Sprachaufsatz über die Sprache des Menschen und die Sprache überhaupt von 1916, den vermutlich alle kennen. Ich versuche ihn deswegen einfach so knapp wie möglich zusammenzufassen, jedenfalls das daran mir Wichtige. Ausgehend von dem bestehenden unversöhnlichen Gegensatz zwischen dem Arbitraritätsparadigma der modernen Zeichentheorie, nämlich die These, dass die Sprache, die Zeichen sozusagen nach dem Prinzip der Konventionalität willkürlich funktionieren auf der einen Seite und der mystischen Sprachtheorie andererseits, die von der Ähnlichkeit von Ding und Sprache ausgeht. Also mit Bezug auf diesen unversöhnlichen Gegensatz löst Benjamin in diesem Text diesen Gegensatz auf in eine historische Dialektik. Und zwar ist in dieser historischen Dialektik eine mimetische Sprache als eine ursprüngliche gedacht, die durch ein System der Zeichen, also der Sprache als Zeichensystem, abgelöst wird und dieses Moment der Ablösung und Ersetzung beschreibt er als einen Sündenfall des Sprachgeistes. Das ist sozusagen die Gleichursprünglichkeit des Eintritts in die Geschichte, in das Wissen, in die Schuld und so weiter, wofür er als Figuration die Vertreibung aus dem Paradies nimmt und das sozusagen also liest als Allegorie über Sprachgeschichte. Also die Genesis dabei als Urszene der Benennung, in der das ist die adamitische Sprache, die Sprache als ein intentionsloses Benennen der Dinge stattfindet und das Benennen bloß, sage ich jetzt in Klammern, eine Übersetzung der stummen Sprache der Dinge in die Sprache der Menschen bedeutet. Die Voraussetzung für diese Tätigkeit der Übersetzung ist eine zugleich empfangende und erkennende Haltung gegenüber den Dingen, gleichsam eine Art des mit den Dingen Sprechens. Das heißt, Benjamin nimmt hier sozusagen eine biblische Szene, um sie zu reformulieren, als Sündenfall des Sprachgeistes, als Zäsur zu deuten und damit als Beginn einer Sprache, in der nun über die Dinge gesprochen wird. Nach diesem Sündenfall allerdings ist es nicht so, dass diese erste Sprache verschwunden wird, sondern nachwirkt in Momenten des Magischen oder Mimetischen, die am Fundus des Symbolischen oder der Zeichen, der semiotischen Zeichen sichtbar oder hörbar werden können. Eine zweite Version dieser Theorie, in den kurzen Texten Lehre vom Ähnlichen über das mimetische Vermögen, 1933, kommt nun ganz ohne jeden Bezug zur biblischen Szene aus, ohne jeden Bezug auch zur Religion überhaupt. Es ist eine anthropologische Reformulierung desselben Gedankens, in der Benjamin von einem ursprünglichen mimetischen Vermögen der Menschen ausgeht, das nicht nur das Vermögen der Wahrnehmung von Ähnlichkeit bedeutete, sondern auch Praktiken des Ähnlichseins einschließt, wie wir sie alle kennen aus den Berichten über Jagdzauber und Ähnliches. Während im Verlaufe der Kulturgeschichte genau dieses Vermögen verloren gegangen sei, aber in Sprache und Schrift hineingewandert sei. Diese jetzt von mir sehr knapp zusammengefasste Version seiner Sprachtheorie stimmt ziemlich genau mit dem überein, was Michel Foucault in seinem Buch Les mots et les choses entwickelt hat, wo er das frühneuzeitliche System der Ähnlichkeiten sehr schön beschreibt, als ein System von 4 verschiedenen Ähnlichkeiten, das abgelöst wird. Das Datum bei ihm ist Port Royal, die Einführung der Grammatik, durch ein System der Sprache, ein sozusagen normiertes, geordnetes System der Sprache als Zeichensystem, wobei er auch eine Spur sozusagen des geradezu palimpsestartigen Fortwirkens dieser Ähnlichkeit insbesondere in der Sprache als Literatur sieht, die dann in der Moderne zurückkehrt. Es gibt nun bestimmte Sphären, auf die sich Benjamin dann auch besonders konzentriert, in denen das mimetische Vermögen in der Welt des Rationalen gleichsam und der Zeichen des Semiotischen fortlebt. Das ist neben dem Kult zum Beispiel die Art und Weise, wie Kinder sich mit Dingen beschäftigen. Das ist in der Berliner Kindheit sehr schön beschrieben, die Art und Weise von Ähnlichkeit entstellt zu sein und andererseits natürlich die Kunst. Ohne eine solche historische Perspektive auf das Verhältnis von Ähnlichkeit und Konventionalität der Symbolsysteme kann man eine Tendenz zum magischen Denken beobachten, jedoch in Begriffen der Moderne, wie sie hin und wieder anzutreffen ist in Vertretern der Agency-Theorie. So zum Beispiel bei Alfred Grell in Art and Agency, an Anthropological Theory, in der er sozusagen analog, ohne irgendwelche Unterschiede, ohne historische Perspektive, Beispiele aus dem Reich des Spielzeugs, des Umgangs mit den Autos, der Kunst, des Surrealismus und der sogenannten primitiven Kultur bringt, um den jeweils Agency zuzuschreiben. Meine These wäre also, dass ohne diese historische Dialektik in der Betrachtungsweise von Ähnlichkeit und Konventionalität und dem Verhältnis zu den Dingen, was damit eingeschlossen ist, eine Tendenz zur Technikmagie oder auch zur Resakralisierung der Kunst oder auch zu einem neuen Kult des Bildes zu verzeichnen ist. Ich brauche jetzt keine Namen zu nennen mit diesem neuen Kult des Bildes. Demgegenüber untersucht Benjamin in seinen modernen Studien die medientechnische Entwicklung im Hinblick auf die Veränderung für die Erkenntnis und für menschliches Handeln und resümiert diese Veränderung in einem Zugleich von Verlust und Gewinn. Verlust der Aura, Erfahrungsverlust und so weiter und Gewinn, nämlich der Ausbildung eines unwillkürlichen, habitualisierten Handelns in einer von Apparaten und Medien geprägten Kultur. Die theoretische Grundlage dafür ist die Einführung eines medientheoretischen Gegenstücks zu Sigmund Freuds Gedächtnistheorie, insbesondere zu dessen Traumatheorie und zu dessen, nämlich Freuds Entmachtung des Bewusstseins mythologischen Subjekts. Dafür stehen bei Benjamin vor allen Dingen zwei Begriffe. Erstens das optisch Unbewusste und zweitens der Schock. Zunächst zum Ersten. Die Kategorie des optisch Unbewussten in der kleinen Geschichte der Fotografie von 1931. Darin schreibt Walter Benjamin der Erfindung der Kamera eine ähnlich grundlegende erkenntnistheoretische Rolle zu wie der Einführung der Psychoanalyse. Hervorheben möchte ich, wie er die Veränderung der Natur durch den Blick der Kamera beschreibt, ohne sie, die Kamera, zu einem bloßen Objekt zu machen oder auch die Natur, sondern ihr im Gegenteil jetzt der Natur eine Art des Sprechens zuzugestehen. Zitiere, berühmtes Zitat, immer wieder zitiert, es ist ja eine andere Natur, welche zur Kamera als welche zum Auge spricht. Anders vor allem so, dass an die Stelle eines vom Menschen mit Bewusstsein durchwirkten Raums ein unbewusst durchwirkter tritt. Das heißt, der Blick der Kamera eröffnet dem Menschen auf diese Weise einen neuen Blick auf den eigenen Körper. Nochmal eine Passage. Ist es schon üblich, dass einer beispielsweise vom Gang der Leute, sei es auch nur im Groben, sich Rechenschaft gibt, so weiß er bestimmt nichts mehr von ihrer Haltung im Sekundenbruchteil des Ausschreitens. Die Fotografie mit ihren Hilfsmitteln, Zeitlupenvergrößerung, erschließt sie ihm. Von diesem optisch Unbewussten erfährt sie erst durch sie, wie von dem triebhaft Unbewussten durch die Psychoanalyse. Dieser neuen technisch bedingten Sehweise verdankt sich damit der Zugang zu ganz neuen Bildern. Bildwelten, wie Benjamin schreibt, welche im Kleinsten wohnen, deutbar und verborgen genug, um in Wachträumen Unterschlupf gefunden zu haben, nun aber groß und formulierbar, wie sie geworden sind, die Differenz von Technik und Magie als durch und durch historische Variable ersichtlich zu machen. Wenn Walter Benjamin hier Technik und Magie als historische Variablen bezeichnet, dann beerbt die Technik ein älteres magisches Vermögen, tritt aber zugleich an dessen Stelle und schafft es damit auch ab. Sie ermöglicht Korrespondenzen zwischen dem Vor- und Unbewussten, das waren diese Wachträume, und den mithilfe der Kamera hergestellten Bildern. Diese Bilder sind gleichsam das Ergebnis einer Koproduktion von Technik, Natur und Fantasie, deren Effekte allerdings als Erkenntnis erst im erkennenden Blick des Betrachters zusammenspielen. Und zum Zweiten, Walter Benjamin hat die medien- und technikgeschichtlich bedingten Veränderungen der Kultur nicht nur im Hinblick auf den Blick, sondern auch für Bewegung und haptisches Verhalten diskutiert. Das ist das Leitmotiv des Passagenprojekts und des Baudelaire-Buches. Er beschreibt dort eine Art Metamorphose menschlichen Verhaltens in ein Repertoire an unwillkürlichen Tätigkeiten. Ich lese eine dafür signifikante Passage vor, in der er dies in einem Bild aus dem Paris des 19. Jahrhunderts skizziert. Der Komfort isoliert. Er rückt auf der anderen Seite seine Nutznießer dem Mechanismus näher. Die Entwicklung geht in vielen Bereichen vor sich. Sie wird unter anderem am Telefon anschaulich, bei dem an die Stelle der stetigen Bewegung, mit der die Kurbel der älteren Apparate bedient sein wollte, das Abheben eines Hörers getreten ist. Unter den unzähligen Gebärden des Schaltens, Einwerfens, Abdrückens und so weiter wurde das Knipsen des Fotografen besonders folgenreich. Der Apparat erteilte dem Augenblick sozusagen einen posthumen Schock. Haptischen Erfahrungen dieser Art traten optische an die Seite. Wie der Inseratenteil einer Zeitung sie mit sich bringt, aber auch der Verkehr in einer großen Stadt. Durch ihn sich zu bewegen, bedingt für den Einzelnen eine Folge von Schocks und von Kollisionen. An den gefährlichen Kreuzungspunkten durchzucken ihn gleich Stößen einer Batterie Innovationen in rascher Folge. Soweit die Passage. Seine doppelte Wertung, nämlich einerseits Isolation, andererseits größere Nähe menschlichen Tuns zum Mechanismus, wird fortgeschrieben, wenn Walter Benjamin den Verlust von Erfahrung und dessen Ersetzung durch das Erlebnis sowie die Ausbildung eines reflektorischen Handelns diagnostiziert. Und wenn er am Beispiel von Baudelaire eine darauf antwortende Haltung entdeckt, nämlich eine Art gesteigerter Geistesgegenwart, die er mit dem Bild des Parieren des Schocks beschreibt. Bemerkenswert ist in der zitierten Passage ja die Rede vom posthumen Schock, und zwar einem Schock, den der Apparat dem Augenblick erteilt. Damit wird dem Augenblick ja ein Leben zugeschrieben. Und zwar ein Leben, das erloschen zu sein scheint, aber durch den posthumen Schock, wenn man an die Analogie zu Freuds Traumatheorie denkt, in ein anderes System des Gedächtnisapparats eingedrungen ist. Das verweist auf das Nachleben des Augenblicks in der Fotografie. Damit wird das fotografische Bild als Nachleben des aufgenommenen Augenblicks unter Bedingungen des Schocks gedeutet, womit die Fotografie nicht nur die Erinnerung substituiert, wie ja immer wieder gesagt wird, sondern, und das ist mir wichtiger, zu einem vom Bewusstsein getrennten und zu ihm ungleichzeitigen Erinnerungsbild wird, das aber mit dem Unbewussten korrespondiert. Insofern ist dieses eine Passage, in der deutlich wird, wie die technisch und medial veränderte Bedingtheit den Charakter von Erkenntnis, Tätigkeit und Gedächtnis verändert, indem sie ein technisch oder medial Unbewusstes einführt, das mit dem menschlich Unbewussten in Beziehung steht, also korrespondiert. Ich erspare mir jetzt in diesem erlauchten Kreis der Medienphilosophen eine Einlassung auf den Kunstwerkaufsatz, der wahrscheinlich zu ihrem Grundkurs gehört. Nur so viel, dass auch dort der Verfall der Aura eine doppelte Wertung erhält, nämlich Verlust des Hier und Jetzt einerseits und Befreiung von der Bindung der Kunst an Ritual und Kult andererseits. In Fortschreibung all dieser Überlegungen könnte man allgemein von einem technisch Unbewussten sprechen. Und zwar nicht nur dort, wo einzelne Momente der Wahrnehmung und Tätigkeit von Instrumenten und Medien übernommen oder an sie delegiert wurden und nun durch sie modelliert werden, sondern überall dort, wo menschliche Akteure mit Apparaten und Medien überhaupt umgehen. Dessen Bewertung dieses Umgangs könnte nur für die je verschiedenen spezifischen Konstellationen diskutiert werden. Sie kann sich aber an der Frage orientieren, auf welche Art und Weise und in welchen Konfigurationen sich die Doppeltheit, Benjamins doppelte Bewertung von Isolierung einerseits und der größeren Nähe zur Apparatur gestaltet. Mit der Analyse dieser Medienkultur wird zwar die Vorstellung eines intentionalen, allein bewusstseingesteuerten Agierens durchkreuzt, ohne damit allerdings zu unterstellen, dass nun die Apparate ihrerseits das Handeln übernommen haben. Noch einmal, in einer Medienkultur, und damit komme ich zum Schluss, in einer Medienkultur mit einer steigenden Zahl und auch einer steigenden Art von Akteuren gilt es erstens, die Art und Weise zu untersuchen, wie gerade unwillkürliche, unbewusste und auch ungewusste Momente zwischen menschlichen Akteuren und Apparaten korrespondieren. Und zweitens, Augenblicke geistesgegenwärtigen Handelns auszumachen, beziehungsweise das Handeln mit Geistesgegenwart auszustatten. Für beide, Benjamin und Arendt, ist dabei das Zeitmoment bedeutsam. Walter Benjamin hat dafür das Konzept der Jetztzeit als Jetzt der Erkennbarkeit und Lesbarkeit entwickelt. Hannah Arendt den Begriff einer artikulierenden Aktualisierung. Und damit ein letztes Zitat. Das heißt, zu artikulieren und aktualisieren, was sie sonst nur erleiden und erdulden würden. Und diese artikulierende Aktualisierung vollzieht sich in den Tätigkeiten, die selbst reine Aktualität sind. Dankeschön.
Applaus